Ja, dann begrüßen Sie zur heutigen Sitzung. Wir werden heute das vom letzten Mal fortsetzen. Also wir werden nochmal schauen, wie das Argument des Animalismus aussieht. Hat jeder von Ihnen mal eine E-Mail bekommen wegen der Essays? Also ich hatte vorgeschlagen, das Essay über das Argument des Animalismus zu verfassen und mir eine E-Mail zu schicken. Das ist nur so eine Hilfestellung von mir. Wenn ich Ihnen jetzt keine Fristen nenne, wäre die Wahrscheinlichkeit betroffen, dass ich es gar nicht abgeben kann. Das ist so, man braucht schon von außen so eine Regel, die man annimmt. Bevor wir jetzt auf den Inhalt zu sprechen kommen, möchte ich Sie noch an etwas anderes hinweisen, nämlich auf das Digi-Seminar. Und hallo, und Sie haben natürlich die Seite schon gesehen, digiseminar.net. Und jetzt sehen Sie, wenn Sie auf diese Seite gehen, sehen Sie jetzt einen neuen Beitrag, nämlich hier Animalismus-Quiz. Was hat es mit diesem Quiz auf sich? Ich habe mir im letzten Wochenende ein paar Fähigkeiten angeeignet in diesem Programm, was Adobe Captivate heißt. Das ist eine Software, mit der man Lerntests erstellen kann. Und ich habe jetzt speziell für dieses Seminar habe ich einen Quiz entworfen. Animalismus-Quiz und jetzt, das ist als PDF-Datei und Sie können sich den herunterladen und selbst ausprobieren zu Hause. Also PDF, 1,5 Megabyte, sehr klein. Sie bekommen eine automatische Evaluation. Machen wir den doch mal kurz. Welche dieser Aussagen ist wahr? Es können also auch mehrere wahr sein. Was sagen Sie? A, B, C oder D? Also A, der Animalismus erkennt die numerische Identität der Person in ihrem Bewusstsein. Ist das richtig oder falsch? Falsch, richtig. B, der Animalismus erkennt die numerische Identität der Person in ihrem Organismus. Richtig. Also machen wir da ein Häkchen hin. C, der Animalismus vertritt einen starken Substanzdualismus. Hallo. Falsch, richtig. D, der Animalismus ist mit der Konstitutionstheorie inkompatibel. Richtig. So, dann klicken Sie einfach auf Senden hier in dieser Textdatei. Und richtig, klicken Sie auf eine beliebige Stelle und es kommt die nächste Frage. Ordnen Sie die Vertreter der jeweiligen Positionen zu. Hier haben wir auf der linken Seite haben wir die Vertreter verschiedener Positionen und rechts sind die Positionen. Also, Lynn Baker, welcher Position gehört sie an? A, B oder C? Ja. Sie klicken einfach hier drauf und markieren B. Eric Olson. Ja. A. Und Derek Parfit bleibt nur noch übrig. C. Klicken Sie auf Senden. Richtig. Wahr oder falsch? Die Konstitutionsthese, die Einheit von Körper und Person denken, ohne beide als numerisch identisch zu fassen. War das falsch? Ja? Richtig. Personalität ist für den Animalismus nur eine akzidentelle Eigenschaft eines Organismus, die phasenweise entsteht. War das falsch? Wir kommen heute auf diesen Punkt noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber mit den Kenntnissen der letzten Sitzung könnten Sie sich erschließen. Ja. Richtig. Warum? Darauf kommen wir noch heute. Letzte Frage. Laut John Locke's Theorie Personal Identität haben Menschen und Personen verschiedene Identitätsbedingungen. Wahr oder falsch? Nach John Locke. Denken Sie zurück an dieses Beispiel mit diesem Tischler und diesem Prinzen. Ja. B. Haben Menschen und Tiere verschiedene Identitätsbedingungen? Ich sehe ein Nicken. C. Haben Tiere und Steine identische Identitätsbedingungen. Ich sehe einen Kopfschütteln. Die ist personale Identität an die Kontinuität des Bewusstseins gebunden. Ich sehe wieder ein Nicken, auch das ist richtig. So, wenn Sie jetzt die letzte Frage beantwortet haben, bekommen Sie automatisch eine generierte Übersicht über das Bestehen oder Nichtbestehen des Quizzes. Sie haben natürlich bestanden, wie das alles sein. Sie sehen hier die Punktzahl, Sie haben 100 Punkte. Sie haben alle Fragen richtig und Sie haben bestanden. Also, Sie können den Test beliebig wiederholen, Sie können zurückspringen und sich dann nochmal dieses schöne Video hier anschauen. Ist doch schön, kann man gar nicht oft genug sich anschauen. Also, das können Sie als PDF sich runterladen auf der Webseite. Und ich werde jetzt zu jeder Sitzung solche Tests machen. Die werden wir jetzt aber nicht gemeinsam hier ausprobieren. Das ist ja einfach. Das können Sie zu Hause dann machen. Ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie so einen Test immer dann, nachdem Sie nochmal die Inhalte der jeweiligen Sitzung wiederholt haben. Also, die Quizzes, die ich Ihnen jetzt schicke, die beziehen sich immer auf die aktuelle Stunde, also auf den aktuellen Inhalt. Also der nächste Quiz wird jetzt das Thema zum Thema haben, was wir in dieser Sitzung behandelt haben. Es werden auch Tests geben, Testfragen werde ich entwickeln, die über das hinausgehen, wo Sie dann etwas weiterdenken müssen, ja, wo Sie ein bisschen kreativ sein müssen. Und was auch noch neu sein wird, Sie werden ab nächster Woche wahrscheinlich schon diese Testfragen auch noch mit einer Moderatorinnenstimme bekommen. Also die Frage wird von einer Schauspielerin gelesen. Ja? So. Ja. Sind Sie nicht drin? Nein. Okay. Dann kann es sein, dass Sie einer sind, der wo die E-Mail einfach vielleicht nicht, also wo mir dann das E-Mail-Programm eine Fehlermeldung gebracht hat. Schicken Sie mir einfach noch eine E-Mail und dann erinnern Sie mich dran, dann nehme ich Sie nochmal mit auf. Oder Sie schauen auch mal sicherheitshalber, wer es nicht bekommen hat, im Spam-Ordner. Ja? Auf jeden Fall sonst gerne mir einfach nochmal schicken. Okay, also ich hatte vorhin gesagt, dass ich gemeint hatte, dass es gut wäre, ab wenn Sie mir Anfang Juni den ersten Essay schicken würden. Ja? Ja, heutige Sitzung, was ist heute unser Programm? Wieder hier Eric Olson, wieder dieses schöne Buch hier. Und wir haben Fragen, inwiefern ist der psychologische Ansatz, Psychological Approach nennt sich den, dem Animalistischen unterlegen. Das ist ja die These von Olson. Weitere Frage, inwiefern sind wir gemäß der Position des Animalismus Personen? Das war eine Frage dieses Quizzes gewesen. Inwiefern sind wir gemäß Animalismus Organismen? Also heute werden wir mal schauen, was denn genau unter diesem Animalismus zu verstehen ist. Und Olson entwickelt dazu eine Theorie des Organismus. Das sind die Fragen. Wir haben jetzt bisher drei Positionen kennengelernt, die auch in dem Testgegenstand waren. Der Psychological Approach. Biological Approach ist eine Unterposition, die habe ich jetzt nicht eigens gezählt. Das ist eine Position, die ganz nah mit dem Animalismus steht, deswegen zählen wir zusammen. Und noch die Constitution View. Das ist eine dritte. Das sind so die Hauptansatzpunkte. Natürlich kann man jetzt noch sagen, wir können einen Substanzdualismus annehmen, ja, wir können eine Narrativitätsthese annehmen. Eine Narrativitätsthese wäre aber letztendlich auch hier zu verorten. Dann sagt man halt, Narrativität ist eine elaborierte Form von Psychologie. Meine Identität besteht so lange, wie ich meine Geschichte erzählen kann. Was natürlich noch wieder zukommt, ist, dass eine Narrativitätstheorie auch impliziert, dass andere Personen mich selbst erzählen können. Wenn ich nicht erzählen kann, kann ich konstituiert werden durch andere Erzählungen. Das geht natürlich auch mit der Erinnerung. Andere Personen können sich an mich erinnern, sie können mich wieder erinnern, wenn ich es selbst nicht mehr kann. Die Narrativitätstheorie ist durch diese sprachliche Form viel eher in intersubjektive Verbünde eingebettet, als es Erinnerung ist. Narration ist immer Entäußerung. Ja? Narration ist nicht nur subjektives Bewusstsein, sondern Wendung des Bewusstseins nach außen hin, Öffnung des Bewusstseins für andere Bewusstsein. Haben Sie noch Fragen zur letzten Sitzung? Sonst können wir hier wieder so machen, dass wir vielleicht der Reihe nach die Zitate lesen. Das wäre vielleicht ganz schön. Und dann jedes Zitat wieder diskutieren. Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Wenn Sie jetzt aber zu einem bestimmten Zitat, was ich jetzt nicht auf der Folie habe, irgendwie eine Anmerkung haben, können wir das natürlich auch diskutieren. Aber das sind so nach meinem Geschmack die zentralsten Zitate. Wollen wir wieder hier einfach anfangen?
No advocate of the psychological approach is going to deny that there are such things as human animals. Thus, the view under consideration is that there is a human animal sitting in your chair and wearing your clothes right now. It occupies the same region of space that you occupy. It has the same size and shape, the same mass, the same chemical composition and cellular structure as you have. That is because that animal is made of the same matter as you are, arranged in the same way. Yet that animal is not you, for it would outlive you if it became a human vegetable. You and the animal are numerically different because you have different resistance conditions.
Vielen Dank. Also, was sagt er? Das ist wieder so eine Abgrenzung von diesem psychologischen Ansatz. Also nicht nur ein Vertreter des psychologischen Ansatzes würde bestreiten, dass es da solche Dinge wie menschliche Tiere gibt. Wir alle sind menschliche Tiere. Die Frage ist nur, wie Personen und menschliche Tiere zusammenhängen. Wie sich das zueinander verhält. Und der Animalismus sagt, was sagt der Animalismus über dieses Verhältnis? Bezüglich der Identität. Es geht um die Frage nach Identität. Numerische Identität. Was sagt der?
Dass die Akzidentäle einfach zusammenfallen in einem gewissen Körper, in ihren Atomen und so. Mhm. Also, dass halt du eigentlich komischerweise aus genau demselben Atom bestehst wie das menschliche.
Mhm. Genau, also zusammenfallen, das ist wichtig, nur nicht akzidentell würde ich jetzt nicht sagen. Also wir würden sagen, eine Person, also würden sagen, die Identitätskriterien der Person sind dieselben wie die des menschlichen Tieres. Also eine Person mit akzidentellen meinten Sie wahrscheinlich richtig, dass ein menschliches Tier nur akzidentelle Person ist. So. Genau, aber die würden sagen, letztendlich können wir, wenn es um die Identitätsbedingungen geht, können wir die Person reduzieren auf das menschliche Tier. Peter. So wie uns. Ne? Es kommt auf das menschliche Tier an. Das leistet die Identitätsbedingung. Das ist eine These. Dann gibt es andere These, die Konstitutionsthese, könnte man mal sagen, was, oder die psychologische These. Was würde die sagen, psychologische These? Was würde die sagen, wenn Sie die dieser beiden Begriffe? Ja? Oder da?
Ja, dass der Unterschied auch nicht so ganz, der Unterschied nicht ganz klar von dem psychologischen Ansatz zu der Konstitutionstheorie.
Okay, das ist ein guter Punkt auch noch. Also der psychologische Ansatz wäre der, unser Tier kann uns als Person überleben, auch noch. Das ist ein bisschen. Wenn wir ein menschliches Gemüse werden, dann sind wir nur noch, dann leben wir noch. Unsere Funktionen, unser Herz schlägt noch, unser Gehirn ist halt irgendwie nicht mehr funktionsfähig. Personale Eigenschaften sind nicht mehr gewährleistet. Keine Reflexion, kein Bewusstsein, keine Erinnerung mehr, keine Sprache und so weiter. Aber unser Herz schlägt, unser Körper ist noch lebensfähig. Gut, er nimmt keine könnte sein, dass unser Körper, Organismus noch länger lebt, als wir als Person sind. Also er überlebt uns. Dann, das wäre der psychologische Ansatz, nach dem ist eben die Identitätslinie verschieden. Mensch ist Tier, ist Organismus. Und Person ist Bewusstsein. Selbstbewusstsein. Konstitutionstheorie würde sagen, also das Problem bei der Bewusstseinstheorie ist, wenn wir jetzt ontologisch fragen, müssen wir sagen, das Bewusstsein ist eine eigene Sphäre, das ist so etwas ontologisch Eigenständiges, was vom Körperorganismus abgelöst werden kann. Das Problem ist, bei dem theologischen Ansatz ist sehr dualistisch prinzipiell.
Das
werden
Sie fragen, ist das der Dualismus abgeschrieben?
Genau. Also der psychologische Ansatz, der häufig keine ontologischen Aussagen macht. Zum Beispiel John Locke, der typische Vertreter des psychologischen Ansatzes ist, der sagt nicht viel darüber, von welcher Art denn Bewusstsein ist. Er sagt, Selbstbewusstsein ist keine Substanz sein. Wir müssen Selbstbewusstsein von jeder Art von Substanz unterscheiden, selbst von geistigen Substanzen. Also Descartes hatte gesagt, das Denken cogito, Bewusstsein, Selbstbewusstsein ist eine Substanz, die res cogitans. Und John Locke geht so weit, dass er sagt, das Selbstbewusstsein ist nichts, was eine Substanz ist. Es ist nicht substanziell. Es kann eine Substanz inherieren. Aber dann stellt sich die Frage, was ist denn dann bitte schön ontologisch Selbstbewusstsein? Das sagt Locke nicht so viel. Also psychologische Ansätze haben die Tendenz, zu so einem Dualismus zu führen. Es gibt das Selbstbewusstsein, Personen, die es ontologisch, numerisch in Effekt besteht. Selbstbewusstsein muss man fragen, was ist denn Selbstbewusstsein, damit es eine numerische Identität haben kann, liegt es nahe zu sagen, es ist eine Substanz, eine geistige Substanz, traditionellerweise die Seele. Das ist so, die Seele, die den Körper verlassen kann. Das ist dieses Ding. Jetzt gibt es natürlich auch die Konstitutionstheorie. Die Konstitutionstheorie sagt, da kommen wir auch noch später drauf, genau, die Konstitutionstheorie sagt, weder sind wir identisch als Person im Organismus, das ist also gegen die These des Individualismus, noch zerfahren wir zwei Substanzen, wie es die Selbstbewusstseinstheorie tendenziell tut, also wohin die Tendenz führt, sondern wir denken eine Einheit von Person und Körper, also Einheit versus Individualismus, ohne numerische Identität. Das heißt, Einheit, Koinzidenz von Körpertier und Person, ohne dass wir als Person die Identitätsbedingungen unseres Körpers haben. Das ist ganz schwierig zu denken. Unser Körper konstituiert Personen. Und zwar in dem Moment, wo unser Körper Selbstbewusstsein ausbildet. Das ist dasjenige, was den bloßen Körperorganismus zur Person erhebt, seitdem wir gekommen sind. Also Einheit, nicht Dualismus, Einheit, raumzeitliche Koinzidenz, ohne numerische Identität. Das ist so ein Mittelweg gewissermaßen. Die Konstitutionsthese wird ein Mittelweg zwischen Animalismus und Dualismus, biologischen Dualismus. Und ob das geht, das bestreitet ja Olson gerade. Die Konstitutionstheorie würde sagen, es gibt Phasen, es gibt Zustände, wo unser Körper eben nicht mehr uns als Person konstituiert. Nämlich dann, wenn das Selbstbewusstsein schwindet. Das ist ein Hinweis darauf, dass unser Körper nicht mehr uns als Person konstituiert. Er schafft es, uns zu konstituieren, wenn Selbstbewusstsein ausgebildet wird. Dann konstituiert unser Körper uns als Person. Wenn Selbstbewusstsein nicht vorhanden ist, dann ist die Konstitutionsrelation nicht mehr da und dann ist der Körper eben für sich genommen, als was bloß Lebendiges. Ja? Zum Beispiel ist dieser Fall gegeben bei Kindern und Embryonen und so. Da ist Körper vorhanden, aber da ist noch nicht, also nicht mal nur der Potenz nach, ein Selbstbewusstsein da. Lindell unterscheidet dann zwischen der Capacity. Sie sagt Capacity, sie sagt Remote Capacity und Inherent Capacity. Und Remote Capacity ist so die Potenz, also ein Kind, wenn es auf der Welt ist, hat die Potenzialität, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Es ist angelegt. Das ist für den Baker ein Hinweis. Inherent Capacity ist die aktuelle Verwirklichung, also wie bei uns, dass wir faktisch Selbstbewusstsein haben. Und es gibt eben Körper, die sich dann hinentwickeln können, die aber nicht mal, sagt jetzt Baker, die Remote Capacity haben. Und dann ist es schwierig, davon noch zu sagen, dass dieser Körper eine Person ist. Das sind diese ganz speziellen Fälle in bestimmten Stadien von Embryonen. Dass da zum Beispiel auch in dem Fall, wo noch nicht ausgeschlossen ist, dass sich Zwillinge bilden können. Das ist dann so ein ganz Teil der Diskussion. Da sagt Baker, sofern das noch nicht entschieden ist, ob sich Zwillinge bilden können, können wir nicht von einer numerischen Identität sprechen als Person. Das setzt Eindeutigkeit voraus. Aber das ist eine wichtige Position, also was ich damit nur sagen wollte, ist, die Konstruktionsthese ist eine Mittelposition zwischen, also hinsichtlich der Frage nach dem Verhältnis von Personen und menschlichen Mensch und Tier, die sagt, die beiden koinzidieren raumzeitlich, sind aber dennoch numerisch verschieden. Und diese Koinzidenz wird so gefasst, dass der Körperorganismus qua Ausbildung von Selbstbewusstsein, was sich sprachlich äußert, die Person konstituiert. Und das ist die Frage, wie wir Konstitution zu verstehen haben. Zwar da anmelden wir sie.
Ja, ich habe eine Frage, die man eigentlich auch ganz zentral argumentieren könnte, dass man eben sagt, also das Reihen ist nicht unbedingt ein reales Prädikat von Personen. Jetzt, also ich weiß nicht, ob ich da total falsch liege, aber dass die beiden, also dass diese Identitätsfrage nach beiden vielleicht einfach nur eine logische Antinomie oder
okay. Das wäre dann so eine epistemologische Fragestellung. Ja. Also alle Positionen, die wir hier behandeln, sind knallhart ontologisch oder logisch. Also mit Kant könnte man das, also das ist ein guter Einwand mit Kant, so transzendentalphilosophisches Denken, wenn man sagt, Identität ist ein Reflexionsbegriff, der betrifft unser Verhältnis, das Denken, das Subjekt und die Welt, dann könnte man überlegen, ist da nicht eine Antinomie da in der Schrift. Zum Beispiel, bei Kant denkt das bei dem Subjekt. Ne? Kant sagt, das Subjekt ist nicht ontologisch. Das Denken wie ich ist eine reine, ist eine Einheitsfunktion, die nicht ontologisch fassbar ist. Das ist die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. Und die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ist eben gerade kein Gegenstand von Erfahrung, weil der Gegenstand hier ist dadurch möglich. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist jetzt ein anderes Denken. Alle Positionen, die wir hier behandeln, sind ontologisch. Die fragen sich nicht danach, wie wir das erkennen können, sondern sie gehen davon aus, dass wir gewisse Dinge vorliegen haben und jetzt das logisch-ontologische Verhältnis lernen müssen, unabhängig von unseren Erkenntnissen. Genau. Zwei.
Ja, ich wollte fragen, weil es vorher geheißen hat, dass dieses Verhältnis zwischen Menschen, Tier und Person, also nach der Konstitutionstheorie mehr oder weniger so ist, dass halt das menschliche Tier die Person überleben kann. Aber also mein Gedanke dazu wäre jetzt, dass ich grundsätzlich mal annehmen würde, dass das in anderen Richtungen aber dann wahrscheinlich nicht angenommen wird, oder dass die Person dem menschlichen Tier überleben kann.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Lynn Baker hat sich dazu geäußert und sie hat die These vertreten, dass es möglich wird, dass man unseren Körperorganismus Schritt für Schritt austauscht. Also könnte man das ersetzen. Man könnte zum Beispiel, es wäre denkbar, dass wir konstruiert werden, nicht durch biologische Materien, sondern durch auf Siliziummaß. Müssen konstruiert werden, das heißt.
Achso, das ist dann wichtig. Also man braucht irgendwas, was
genau. Konstruierende Basis braucht. Ob die Basis jetzt animalistisch, organistisch versteht, ist glaube ich nicht so entscheidend. Wir müssen aber konstruiert werden.
Aber das bleibt damit auch immer noch die ganze Zeit dieselbe Person. Auch
ja.
Wenn ich zum Schluss die Phase hatte, dass das halt völlig anorganisch ist.
Genau, das scheint so die These zu sein. Wir können auch noch ein bisschen näher dann am Ende auf die Konstitutionsthese eingehen, weil die spannendste These ist eigentlich, aber sie ist auch die schwierigste These, sie ist die umstrittenste These, während sehr viele gegenwärtige Philosophen so einen Animalismus verdienen. Das ist, so, das ist die umstrittigste These. Das Problem ist nur, dass die an manchen Stellen kontraintuitiv zu sein scheint, weil wir einfach von Personalität was Besonderes meinen. Wir meinen eben, dass personale Qualitäten, dass die so stark gewichtet werden müssen, dass sie einen eigenen ontologischen Status erhalten, dass sie eine eigene Identitätsbedingung konstituieren. Ja, und das ist hier nicht der Fall. Das ist, wir neigen dazu, Personalität zu hypostasieren. Zu sagen, Personalität, das sind nicht nur akzidentelle Eigenschaften, die mal auftreten, phasenweise. Personalität ist was Ontologisches, eine eigene Identitätsbedingung, die strikt verschieden ist von anderen Identitätsbedingungen. Das ist so unsere gängige Denkweise. Auf der anderen Seite sind wir auch sofort in der Reihe und sagen, was sind wir? Wir sind Organismen. Wir sind keine lebende Substanz. Wir sind Organismen. Wir sind vollständig beschreibbar durch Naturwissenschaften, was uns ontologische Basis angelangt. Haben wir hier noch was drin? Das ist halt noch wichtig, es nimmt dieselbe Region, denselben Raum und Raum ein, den wir einnehmen. Ne? Wir sind von diesem Tier numerischen unterschieden, weil wir andere Persistenzbedingungen haben. Was sind diese Persistenzbedingungen? Lesen wir vielleicht mal weiter in der Reihenfolge.
This view faces a general metaphysical difficulty. You and the animal are now made up of the same atoms arranged in the same way. This would appear to make you and the animal exactly alike. You are now at least perfect duplicates of one another. This raises an apparently unanswerable question. How can you destroy just one of two qualitatively identical objects by applying the same forces to both of them? That is, why does the destruction of your mental contents or capacities destroy you, but not the animal, human animal connected with you? And why does destroying all of you but your cerebral destroy the animal but not you? What is it about the animal that enables it to survive such a thing, and what is it about you that prevents you? What is the difference between you and the animal that gives it different persistence conditions from yours?
Vielen Dank. Das ist nochmal dieselbe Frage. Hier wird jetzt eben klar gesagt, nach diesem psychologischen Ansatz würde die Person überleben, wenn alles zerstört würde im Körper aus dem Gehirn. Denn solange das Gehirn intakt ist, haben wir eine numerische Identität der Person bewahrt. Und der Animalismus würde gerade andersrum sagen. Wenn das Gehirn kaputt ist, der Körper wird noch weiter leben, das Herz schlägt, der Organismus funktioniert, dann ist die numerische Identitätsbedingung selbst der Person gegeben, weil die Person wesentlich animalisch zu fassen ist. Ne?
Da verstehe ich was du nicht ganz. Und zwar in dem Sinne, weil ich jetzt normalerweise mir vorstellen würde, dass ob es jetzt Cerebrum oder Gehirn oder was auch immer genannt wird,
ja, guter Punkt.
Also irgendwie, wenn das menschliche Tier zerstört wird, aber das Tier noch übrig ist, dann ist er noch ein Teil vom menschlichen Tier noch übrig.
Gut, aber es wäre dann die Frage, dann welches Teil vom Tier oder welche Funktion mit diesem Teil wesentlich verbunden sind. Man würde sagen, ein Gehirn ist nicht als solches überlebensfähig. Auch nur eine gewisse Zeit lang. Sofern das Gehirn isoliert ist, aus dem Blutkreislauf abgeschieden ist davon, dann stirbt es sofort ab. Dann ist da kein Bewusstsein. Bewusstsein gibt es nicht. Es gibt ja anenzephale Menschen auch. Ne? Anenzephale Lebewesen, die einfach Gehirn fehlen. Ne? Die sind zwar nicht länger jetzt lebensfähig, aber es ist durchaus denkbar, das müssen wir jetzt die ganze Zeit hin, dass solange das Herz schlägt, dann die Blutversorgung gegeben ist, dass dann eine gewisse Zeit lang der Organismus lebt. Aber der Punkt ist insofern wichtig, als man sagen könnte, das Gehirn ist doch auch letztendlich ein Organ. Ist doch auch ein Organ, das Gehirn. Ist auch materiell verfasst. Und die würden dann halt so davon ausgehen und sagen, das Gehirn können wir ja irgendwie an Instrumente anschließen, an Computer anschließen, wir können die Gehirnsignale weiterleiten und das geht letztendlich nur um die Funktion, des Gehirns. Das Gehirn hat die Funktion des Bewusstseins. Diese kognitiven, psychologischen Fähigkeiten sind im Gehirn fungiert und damit assoziiert. Ja?
Das unterscheidet Rosen da auch nicht nochmal später in den Text zwischen Stammhirn und dem kleinen und Großhirn, weil doch das Stammhirn das organisiert jetzt den ganzen Körper.
Genau, genau.
Das habe ich das aufgefasst.
Genau, es gibt auch noch einen Text dazu, den wir, glaube ich, auch im Reader haben, wo er gerade über das Gehirn dann an sich spricht. Also logisch wäre es dann zu sagen, vom Gehirn, wenn wir das Gehirn jetzt hier uns mal anschauen, so irgendwie, das ist jetzt dann die Wirbelsäule, das Rückenmark geht hier runter, so, dann ist natürlich das hier das Entscheidende, das hier, diesen Region. Oder jetzt vom Schamodell die äußersten Bereiche, ja, die evolutionär am höchsten sind. Ja. Und das Stammhirn hier, oder auch ja, hier, also dieser Punkt, dieser Bereich hier, der wäre nicht für Kognition zuständig. Der hier, der präfrontale Kortex und dann vielleicht das limbische System, das ist ein Außenproblem, da sind Emotionen drin, die sind aber auch evolutionär bedingt, wird es also ganz schwierig, das dann zu unterscheiden. Aber es wäre natürlich das evolutionär. Am jüngsten existiert hier Zentrum eher hier vorne. Das wäre wohl das, wo dann besonders diese psychologische Identität besteht. Also wir gehen am Ende des Seminars noch auf so einen Text ein, wo es kurz und genau zum Gehirn äußert. Aber jetzt bezüglich der Frage, es geht einfach darum, in welchem Körperteil sind welche Funktionen fundiert. Ja, und im Gehirn offensichtlich nicht das Überleben. Ja, gut, vielleicht hier im Stammhirn. Was, aber es ist das Herz, es ist die Atmung, Stoffwechsel, das ist nicht im Gehirn fundiert. Das Gehirn ist letztendlich das Denkorgan. Das ist so diese Argumentation. Lesen wir vielleicht mal weiter. Wollt ihr lesen oder auch? Wir können auch. Wir können auch. Also das wäre jetzt praktisch das wäre das nächste. Okay.
To be sure, you and the animal might have different histories, and we saw in the previous chapter. You might have come into existence several months or even years after the animal associated it with you did, perhaps when the animal became rational. But the mere fact that two things were once different cannot by itself explain why one of them can now survive an adventure that the other cannot survive. In any case, the historical difference between the person and the animal is an accidental future of the situations we have been imagining. You and your animal would have different persistence conditions even if your histories were the same. If you had been created fully grown, for example, rather than developing from a fetus like the rest of us. Mm-hmm.
Vielen Dank, wir lesen gleich noch das nächste Zitat dazu. Ja.
We can illustrate the problem with a thought experiment. Imagine a wondrous machine with the power to make a perfect duplicate of any material object. When you put something into the inbox of the machine and press the button, the machine scans the object according to the present state and location of every atom, and then sends this information to the outbox, where it gathers from its stock of raw materials the same number of atoms of the same kinds of arrays and arranges them in precisely the way that the original object's atoms are arranged. When the machine has done its work, there appears in the outbox an object that, though numerically different from the original, is exactly similar to it in all of its momentary physical properties, and in those properties that are fixed by its physical properties.
Vielen Dank. So, das nächste lesen wir auch noch dazu.
Now imagine that you go into the inbox of the duplicating machine and press the button. What should we expect to find in the outbox? Well, we should find atoms exactly like the ones that compose the in just the way that your atoms were arranged there. Let us suppose that those atoms would compose two different things, a person and a living organism. If they didn't, we should wonder why your atoms compose both a person and an organism. Which is which? The animal, you will say, is the one that can survive as a vegetable, and the person is the one who cannot. But what did the machine do to give those two objects different persistent conditions? It must have done something more than simply arrange atoms, for the arrangement of atoms is the same in both objects, the being the very same atoms. And the machine did nothing beyond arranging atoms, the same forces acting in the same way would have produced both the person and the animal, and there would be nothing to account for the difference. For the fact that one but not the other can survive the destruction of the cerebrum, for example.
Vielen Dank. Ja, das ist jetzt das Gedankenexperiment. Haben Sie es vor Augen? Das ist praktisch eine qualitativ identische. Das ist interessant, weil wir bringen jetzt hier den Unterschied zwischen numerischer Identität und qualitativer Identität. Ne? Also eine qualitativ identische Kopie von Ihnen oder von den beliebigen Personen bestellt. Ja. Und jetzt ist die Frage, was haben wir da? Haben wir jetzt da zwei Personen? Oder haben wir zwei Tiere, da haben wir nur eine Person, mich, und das, was da jetzt reproduziert wurde, geklont wurde, ist ein Tier. Und er fragt jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass wir selbst, die wir geklont wurden, dass wir Personen sind, das, was da aber rauskommt, keine Person ist, dann wäre die Frage, was zu der bloßen Komposition, der bloßen Anordnung von Teilchen, die ja die Kopie darstellen, hinzukommen muss, damit daraus eine Person wird. Das Problem ist das, wie können wir erklären, dass aus einem Organismus eine Person wird, wenn die Person doch ontologisch gesehen, oder zumindest naturwissenschaftlich gesehen, genau aus demselben Teilchen besteht wie das Tier. Was muss da dazu kommen? Und das Ganze scheint darauf abzuziehen, dass man das Olsen jetzt mehr oder weniger antizipiert, dass ein Vertreter dieses biologistischen Ansatzes sagen würde oder sagen müsste, dass sich genötigt fühlen müsste, sagen, da kommt halt noch eine Substanz dazu, da kommt halt noch was dazu. Man würde aber Olsen sagen, ja gut, aber unser Experiment lässt es nicht zu, dass da noch was Neues dazukommt. Oder man müsste sagen, wenn wir jetzt da geklont werden, dann klonen werden wir eben nicht ganz geklont, sondern wir werden unter Absehen von einer ganzen Dimension unserer Personalität geklont. Es fehlt halt dann das Personal. Die Seelensubstanz wurde nicht geklont, weil sie gar nicht geklont werden kann, weil sie gar nicht materiell ist. Das ist die traditionelle These. Also wir können uns produzieren, wir können uns klonen, materiell eine Kopie, eine qualitativ identische Kopie, genau dieselben körperliche Eigenschaften aus genau derselben Anzahl von Atomen, die genau identisch angeordnet sind, genau derselben Relationen angeordnet sind, wie sie sich hier befinden. Dennoch ist es keine Person. Warum nicht? Es ist nur ein Tier, warum? Weil halt die Seelensubstanz nicht gemacht wird. Das wäre so eine Auskunft, eine Begründung, die dann der Anhänger des biologischen Ansatzes vielleicht äußert. Wenn möglich, was wäre noch für möglich?
Ja, was man vielleicht sagen könnte, wäre, okay, jetzt haben wir eine Person und zwei Menschen, die hier sein.
Ach, das ist interessant, ja. Das ist sehr interessant.
Gerade bei dem Fall von Klonen, sei es jetzt irgendwie in den Anfängen des Grundbegriffs auf den wirklich biologischen Grundbegriff oder Science-Fiction-Literatur in den 70er Jahren auch dabei. Wenn man von Klonen spricht, oft diese Vorstellung auch von so telepathischen Fähigkeiten oder dass sie halt teilweise in den Namen wirklich dann so projiziert werden, als wären sie eine Person. Als wären es Personen, die sich absolut identisch ähneln, sondern da wird teilweise wirklich von einer Person anfangs gesprochen und ist dann irgendwann narrativ irgendwie durchbrochen durch irgendwelche Entwicklungen und irgendwelche Ereignisse. Aber zusammen irgendwie so ein Personenkollektiv.
Genau, das ist auch die Auffassung eigentlich von John Locke. John Locke's Theorie kann man so interpretieren, dass ein Bewusstsein mehrere Körper vereint zu einer Person. Wir hätten aber natürlich nie mehr das Körperkriterium. Also die Frage, die hier sich dann stellen würde, wäre die, was ist dann, was macht denn die numerische Identität der Person aus? Weil es ist ja nicht ein Körper. Das ist ja nicht nur der Körper, sondern es sind diese zwei Körper. Wir bekommen hier dann Probleme mit numerischer Identität, wenn man das auf mehrere Substanzen anwendet. Also Körper ist eine Substanz. Körper ist eine Entität, die ganz klare Identitätsbedingungen hat. Eine Entität, die ganz klar abgrenzbar und unterscheidet als verwandt. Wenn man jetzt die Person mit zwei solchen Substanzen identifizieren, dann haben wir ein Problem von personaler Identität. Ganz klar, weil sie keine Trägeridentität haben. Aber es gibt diese Theorie bei John Locke, da geht es um diese Richtung. Aber verstehen Sie das Problem, worauf Olson hier hinaus möchte? Das ist die Frage, der psychologische Ansatz scheint irgendwie zu implizieren, dass da noch was Zusätzliches ontologisch mit ins Spiel kommen muss, damit wir Personen haben. Es geht nicht nur auf Basis von materieller Konstitution. Lies mal vielleicht mal weiter. Also das ist jetzt die Frage nach der Konstitutionsrelation. Ne? Also Körper. Es geht nur in eine Richtung. Körper oder Tier, Warum geht es nur in eine Richtung? Überlegen wir uns nochmal, warum ist diese Konstitutionsrelation asymmetrisch? Das ist praktisch, die Relation ist asymmetrisch. A konstituiert B, impliziert nicht, dass B A konstituiert. Das ist hier: the property of the animal explain the properties of the person in a way. Ein Beispiel dafür, inwiefern man das so verstehen kann. Inwiefern geht es nur in eine Richtung?
Vielleicht ist der Gedanke dabei, dass der Körper die Substanz vorher Form annimmt.
Ja.
Also das ist die Materie, quasi vorher da ist.
Ja. Warum könnte es nicht andersrum sein? Warum könnte nicht?
Das wäre dann der Ansatz, wenn ich sagen würde, von einer Idee entstehen.
Okay. Okay. Ja.
Also, ich weiß, danke, ich musste jetzt gerade an die emergente Eigenschaft denken. Weil in dem Sinne, dass das Ganze ist mehr als das Sinn seiner Teile. Also, der Körper, wenn er als Ganzes eben steht, bringt noch diese Person hervor, aber nur eben im Verbund als Ganzes. Da ist dann eben die Person dabei, aber wenn man die eben aufteilt, dann hat man eben nur noch die Teile.
probiert, rückkonstruieren. Die Emergenzrelation zeigt immer schon, dass wir eine Basis brauchen. Das war so auch Ihr Punkt, glaube ich, mit dieser Basis, dass wir unsere Grundlage brauchen, ontologisch, die hier vorhergeht, und das Ganze dann emergiert.
Das Stichwort ist tatsächlich Emergenz, das ist so. Wir kommen aber dann noch drauf, weil Olzang gibt am Ende dieses Textes ein paar Formalisierungen, um das Verhältnis zwischen Materie und Person und Körper noch genauer zu erklären. Und das ist jetzt diese Konstitutionsrelation. Gehen wir mal weiter.
This reply is unhelpful for two reasons. First, the animal is constituting the person, does not alter the fact that the person and the animal are now composed of the same atoms arranged in the same way, and thus a perfect intrinsic duplicate of one another. The constitution relation is just as problematic as the incidence itself. If it is mysterious, how one of two physically identical objects could survive something that the other could not survive, it is just as mysterious how one of them could constitute the other.
Vielen Dank.
Also das ist dieser Einwand von Olzang, ist mysteriös. Das ist nicht klar. Mysteriös hat dann solche Beigänge wie, da kommt dann die Seelensubstanz nicht hin. Das ist so eine dieser mysteriösen Folgen. Also die Konstruktionsreaktion ist genauso wie zum Beispiel Koinzidenz. Koinzidenz sagt, Person und Tier fallen zusammen, was Raum, Zeit, Stelle angeht. Eine Person ist ein materielles Objekt und ein Tier ist ein materielles Objekt. Die beiden, gemäß der Konstitution oder gemäß dem theologischen Konzept, koinzidieren. Und zur selben Zeit, zur selben Ort. Wie kann jetzt, wenn sie beide materiell sind, in dem einen Fall das Tier überleben, im anderen Fall die Person nicht? Oder im selben Fall, wenn das Gehirn nicht mehr funktionsfähig ist, wenn sie doch koinzidieren, wenn sie aus demselben materiellen Basis bestehen. Worauf er hinaus möchte, ist, man muss noch was Zusätzliches annehmen, um eine Person zu Person zu machen. Man muss noch eine zusätzliche Basis dazu kommen. Nicht eine rein materielle. Sprich, wieder Seelensubstanz. Das sagt es sich. So, und jetzt stellt sich Olzang die Frage zum ersten Mal, was ist eigentlich eine Person? Das Seminar lautet Animalismus als Theorie der Person. Damit habe ich Sie natürlich ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil der Animalismus sagt eigentlich, ich bin gar keine Theorie der Person. Die Person ist für mich nicht essentiell. Das ist so der Punkt. Und jetzt kommen wir da zum ersten Mal richtig drauf. Lesen wir vielleicht weiter.
What is a person? What is it about you and me that makes us people, and what is it about oysters and oceans that makes us normal? Because our concern is what it takes for human people to persist through time, there might not be any need to address this question. It is clear enough that you and I are people, and we don't in practice have much trouble telling
then there is a class of beings that can be distinguished from other beings by their persistence conditions. People in the sense of the word are just those beings of which the psychological approach is or purports to be true.
Mm-hmm. Vielen Dank. Also, was ist der Unterschied zu Austern, die dann eben keine Person sind? Jetzt mal noch das nächste Zitat, weil das ist jetzt dann ganz zentral.
We might call this sort of view the Lockean account of personhood, although Aristotle may have had the idea first. It sounds plausible enough. The idea is that personhood is a complex psychological property. The difference between a person and a non-person is a difference in psychological capacities. Something is a person just in case it is smart enough, in the right way to be one. No doubt there will be borderline cases, some of which can be found in any state hospital, but the same is true of almost any useful concept. If it is not possible for a robot to be a person, it is not because a robot is an artifact or because it is not a living organism, or at least not just because of that, but because no robot could have rationality or self-consciousness or second-order desires or free will or some other psychological feature that the Lockean account requires.
Vielen Dank. Das ist jetzt ein interessantes Modell, das es gemeinhin, das soll aber überhaupt sich erwähnen, wenn es jetzt den Fähigkeitenansatz gibt. Das sagen wir, komplexe psychologische Eigenschaft, die äußert sich phänomenologisch, das ist jetzt ganz entscheidend. Also immer wieder wird dann bezogen, wie gesagt, der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch seine Vernunft, Logos, also die Logos. Zoon, Logon, Echo. Lebewesen, Zoon, Logon, Logos, Vernunft, Rationalität, Denken und Sprache, Echo und Habend. Mensch ist ein Tier, das Vernunft hat. Als die Rationality, dann werden hier noch ein paar weitere typische Begriffe genannt. Selbstbewusstsein, das ist dann so die Lock'sche Position. Dann ist der Order Desires, haben Sie dann die von dem das stammt, das ist so ein Begriff, ja? Genau, Harry Frankfurt, der sagt, also eine Person zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihr Wollen selbst bestimmen kann, dass sie sich willentlich auf ihren Willen beziehen kann oder auf ihre Wünsche. Es ist also nicht so eine epistemische Angelegenheit, Personalität, sondern eine volitionale, rationale Angelegenheit. Finde ich sehr wichtig in der Debatte, dass man sagt, eine Person ist nicht nur was denkt, sondern eine Person ist was will, vernünftig will, was sich Ziele vorsetzt, was Zwecke verfolgt, auf eine sehr reflexive Weise. Damit hängt dann natürlich gleich zusammen die Frage nach dem freien Willen. Ja, wenn wir Second-Order-Desires haben, also Wünsche oder Begierden in zweiter Stufe, zum Beispiel, ich möchte nicht mehr zigarettensüchtig sein. Stellen Sie sich vor, Sie sind zigarettenabhängig und Sie wollen nicht mehr den Willen haben, den Wunsch haben, zu rauchen. Dann sagt Frankfurt, ist das eine typisch personale Eigenschaft, dass sie sich so konditionieren können, dass bestimmte Wünsche nicht mehr auftreten oder dass sie zumindest diesen Wunsch artikulieren können, dass gewisse Wünsche nicht mehr auftauchen. Während Tiere, gemeinhin sagt man das, man kann darüber streiten, inwiefern Delfine vielleicht auch Second-Order-Desires haben können, sowas eigentlich nicht können, weil wenn Tiere einen Wunsch haben, dann versuchen sie, diesem Wunsch nachzugehen, so schnell es geht. Das ist dann die Handlungsfreiheit. Ja? Die Freiheit des Tieres ist traditionellerweise die, tun zu können, was es will oder begehrt oder wollen, könnte man vielleicht gar nicht sagen, was es begehrt. Diesem Desire unmittelbar oder auf eine Weise nachkommen zu können, dass dieses Bedürfnis befriedigt ist. Das ist die Freiheit des Tieres, die Handlungsfreiheit. Und Frankfurt würde sagen, die Willensfreiheit, die ist typisch personal und die ist so zu verstehen, dass wir nicht nur tun können, was wir wollen, sondern dass wir unseren eigenen Willen reden können, unseren eigenen Willen bestimmen können. Zum Beispiel, ich will nicht mehr den Wunsch haben nach einer Zigarette. Ein Tier, wenn es den Wunsch hätte nach einer Zigarette, würde versuchen, eine Zigarette zu rauchen, so schnell es geht. Ein Mensch könnte sagen, hoppla, kann ich das eigentlich vernünftigerweise wollen oder wäre es nicht doch besser, wenn ich es nicht wollen würde? Was muss ich tun, damit ich es nicht mehr will oder dass die Wünsche nicht mit mir aufkommen? Dann kann man verschiedene Wege finden. Und das ist eine ganz wichtige Sache, freier Wille. Ich glaube auch, dass das das eigentliche Zentrum der Person ist. Das ist für mich das Überzeugendste. Man kann auch beliebige anthropologische Eigenschaften anführen. Die Frage ist jetzt nur das, und da kommen wir zum nächsten Zitat drauf. Olson bestreitet nicht, dass diese Eigenschaften typischerweise personaler Natur sind. Er bestreitet nur, dass diese Eigenschaften oder diese Phänomene ontologisch eine Identitätsbedingung abgeben. Das ist entscheidend. Diese Eigenschaften sagen uns nicht davon aus, inwiefern wir numerisch identisch sind. Die liefern keinen Halt für numerische Identität. Die sind zu schwach. Solche Eigenschaften, solche Phänomene sind ontologisch zu schwach, die wir Ursachen sagen, um eigene Identitätsbedingungen ausbilden zu können. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und jetzt lesen wir mal weiter.
So what does it take for an oyster to survive? And how are we find out? Might there be some relations other than continuity of life-sustaining function that figures in the persistence of an oyster as a psychological continuity figure in the persistence of some human animals? If a sleeping organism continues to exist, if its organ of thought continues to function and would go along with that organ if were implanted into a different organism, might there be some other organ that plays a similar role for some non-sleeping organism? In any case, the proponents of psychological approach, if they think that we are animals, are likely to have a hard time saying much about the persistence conditions for those animals to which the psychological approach does not apply. The psychological approach, on the other hand, can provide a unified account of the persistence of all living organisms, but that is the subject of the next chapter.
Vielen Dank. Also jetzt haben wir hier den biologischen Ansatz. Darauf läuft das Ganze hinaus. Also Olson möchte jetzt nicht mehr nur über das Tier sprechen, den Körper, ich habe hier Körper und Tier stehen, sondern er entwickelt ein biologisches Tier. Er sagt, wenn wir vom Tier sprechen, müssen wir genau genommen vom Organismus sprechen. Der Organismus ist eine biologische Entität. Und es geht jetzt nicht um die Lebensbedingungen, es geht um das Leben. Inwiefern das Leben, das jetzt von Olson nicht als generisches, praktisch als Generikum, als Masse, als generisches Nomen benutzt wird, in dem Sinne wie Käse oder Milch, kann ich sagen, eine Milch, also ich kann es schon sagen, wenn meine ich aber eine abgepackte Milch, so Massenomen, also generelle Nomen, die nicht individuiert sind. Er sagt, Leben versteht er so, dass es individuiert ist. Es gibt hier ein Leben, hier ein Leben, hier ein Leben, hier ein Leben. Leben ist für ihn ein Organismus, ein lebendes Ding, das ist ein Leben. Vielleicht kennt ihr Peter van Unwegen, das ist ein ganz bekannter Ontologe, der auch sehr viel über den freien Willen gesagt hat. Der kommt im nächsten Jahr und macht eine Tagung, darf ich schon darauf hinweisen, im November nächsten Jahres, aber der hat eben auch die These vertreten, und der war der Lehrer von Eric Olson, dass wir von Leben sprechen, immer konkretes Leben meinen. Hier ist ein Leben, hier ist ein Leben. Also Leben als individuiert zu denken und nicht als Generikum. Und das ist das, worauf das Ganze hinausläuft, auf diesen biologischen Ansatz. Lesen wir mal weiter.
The biological approach is the view that you and I are human animals and that no sort of psychological continuity is either necessary or sufficient for a human animal to persist through time. Although I have argued for this does it take for an animal to persist through time? What is the relation between you and I and our bodies on the biological approach, and how does that account compare with the more familiar bodily criteria?
Vielen Dank. Also das ist jetzt so ein Ausblick, es geht um den biologischen Ansatz. Lies mir das vielleicht an.
As we have seen, the biological approach does not say that all people are human animals. There may be people of other biological species, like the ones that populate science fiction. There may be wholly immaterial people, like the ones that populate religions, writings, gods or angels or demons, or what have you. For all I know, there are or could be Cartesian eons of warlike Milesians monads. I would not even venture to claim that all material people must be biological organisms. Perhaps a cerebral in a vat could count as a person, but it would not be a living organism. It might even be possible to build a thing that is just as rational, conscious, and free as you and I, out of nuts and bolts, or wires and the electric digital computers only 50 years old. Who can say that the engineers of the future will be able to produce if technology continues to progress at its present rate for another 10,000 years. The persistence conditions of such people would obviously have nothing to do with biological continuity.
Vielen Dank. Also, macht jetzt hier offensichtlich, hat einen weiteren Ansatz. Möchte hier offensichtlich nicht diesen biologischen Ansatz nur auf menschliche Wesen beschränken. Also ist immer die Frage der Extension des Personenbegriffs. Extension, welche Individuen fallen unter den Begriff Person oder jetzt hier unter diesen biologischen Ansatz. Es ist klar, dass Lebewesen leben könnte, die nicht menschlicher Natur sind. Außerirdische zum Beispiel. Könnte sein, wir finden absehbarer Zeit, ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich, vielleicht solange wir noch leben, könnte es sein, dass wir auf einem anderen Planeten Anzeichen von intelligentem Leben finden, das ist alles gut. Und dann müsste man sagen, das, was dort leben ist, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht menschlicher Art. Also, wenn es organisch erfasst ist, wäre es dennoch nach diesem biologischen Ansatz zu beschreiben. Ja. Es sagt aber jetzt auch, kommt sie hier gar nicht so sehr darauf an, von welcher Biologie die ganzen sind. Das wäre jetzt noch ganz wichtig, dieses Zitat. Lesen wir vielleicht nochmal weiter.
I see no reason to believe that biological organisms are merely biological or purely physical. Things that do not and could not have such properties as linguistic competence, unless the claim is that no material object could have such properties. If those who say that you and I are not just organisms, mean by this simply that we have properties that are in some important sense not biological or physicalistic properties, such as being famous or wise or given, then their view is compatible with mine. But if they mean that you and I have parts that are not parts of any living organism, they must react the biological approach.
Vielen Dank. Das ist jetzt ganz entscheidend für die Frage, inwiefern Animalismus eine Theorie der Person ist. Können Sie das nochmal paraphrasieren? Inwiefern ist der Animalismus eine Theorie der Person? Inwiefern nicht? Das bezieht sich jetzt auf diesen Satz hier. If those who say that. Nicht ontologisch noch zusätzlich hinzukommen. Ne? Sie haben sich auch gemeldet, oder? Nee, Sie nicht. Ne? Genau, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube,
Stoffwechsel, wir haben verschiedene Körperfunktionen, aber wir sind es eben nicht nur. Wir sind Personen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern wir nicht nur Personen, nicht nur Organismen sind. Und die Frage nach dem Nur und nach dem Sind. Sie erinnern sich an die letzte, vorletzte Sitzung, wo wir dieses Sein, dieses Hilfsverb Sein, das Wörtchen Sein, auf ganz verschiedene Weisen interpretiert haben. Sein kann bedeuten numerische Identität, kann aber auch bedeuten nur akzidentell. Und damit hängt das Ganze zusammen. Er würde sagen, nee, wir können schon besondere Organismen sein, dieses Just. Wir können zum Beispiel weise, intelligente, das frage ich mir das an, wir können berühmte Organismen sein. Ja, Michael Jackson, na, das ist kein gutes Beispiel, aber er lebte noch, nehmen Sie irgendjemanden, Donald Trump zum Beispiel, ist ein berühmter Organismus. Ja, darüber kann es scheitern. Sagen wir ein bekannter, sagen wir ein sehr bekannter Organismus, den sehr viele Menschen kennen. Einer der bekanntesten Organismen, lebenden Organismen, ist eigentlich doppelt genug, das ist redundant, also einer der bekanntesten Organismen dieser Erde. Das ist eine Tatsache. Er wäre also nicht nur ein Organismus. So, dann stellt sich jetzt die Frage, gut, es ist kontingent. Manche Organismen sind halt bekannt, manche weniger bekannt. Ist halt so. Ändert nichts an deren Persistenz. Sind immer noch Organismen. Die Frage ist jetzt hier, wie hier mit diesem Weiß, könnte man sagen, es gibt halt manche Organismen, die sind halt intelligenter als andere Organismen. Oder manche Organismen, die haben die Eigenschaft, noch auf ihren eigenen Willen reflektieren zu können. Da würde er uns sagen, ja, das gibt alles. Es gibt da ganz komplexe Organismen. Es gibt Organismen, die wir vielleicht Personalorganismen nennen.
könnte man jetzt interpretieren. Wenn wir jetzt für Weiss ganz bestimmte Sachen, bei Weiss scheint ja so ein rationales Prädikat zu sein. Wir können jetzt alle diejenigen Merkmale dieser Lockschen Position einfügen, die er davor aufgezählt hat, die wir behandelt haben. Rationalität, Second-Order Desires, Free Will, Self-Consciousness, die können wir da alle einfügen. Oder wir würden uns sagen, total d'accord, es gibt Organismen, die haben diese ganzen Eigenschaften, Properties, es gibt diese Organismen, die können wir auch durchaus Personen nennen. Aber diese Properties ändern nichts an ihrer Identitätsbedingung. Es sind halt freie Organismen, es sind Organismen, die Second Order Desires ausbilden, selbstbewusste Organismen, aber es sind eben immer noch Organismen. Und die Identitätsbedingung richtet sich nicht nach diesen Eigenschaften, sondern eben nach dem Organismus. Das wäre, so könnte man jetzt interpretieren. Er wird diese These auch vertreten. Aus diesem kurzen Zitat kann man das schon rauslesen, scheint.
Man kann dann sagen, dass es zusätzliche Eigenschaften sind, die eben diese Person schreiben, die sie genauer klassifizieren.
Genau, aber wenn wir jetzt fragen, also richtig, es bestimmt die Person, aber es bestimmt die Person eben nicht, würde Olson sagen, was ihre numerische Identität anbelangt. Wenn wir diese Person, nennen wir es Personalorganismus, betrachten, der alle diese Eigenschaften hat, würde Olson sagen, wenn es auf die numerische Identität ankommt, ist es halt nur ein Organismus. Ein besonders cleverer Organismus, besonders komplexer Organismus, aber halt nur ein Organismus. Das, womit die Person steht und fällt, ist eben ihr Leben.
Was dann ja auch letztendlich ist, wenn man mal jemanden, der besonders intelligent war und sehr erfolgreich geistig, wird krank und das würde dann quasi sagen, wenn dann die Demenz eintritt, ist es trotzdem immer noch die gleiche Person.
Genau. Genau. Also so könnte man sagen, oder man könnte sagen, ja, es ist halt doch, da sieht man halt wieder, dass es halt doch, was die numerische Identität anbelangt, immer nur ein Organismus war. Es war ein phasenweise sehr kreativer Organismus, der ganz komplizierte Musik komponiert hat. Ja, in seiner Lebensphase von 17 bis 73. Und ab dem 73. Lebensjahr dieses Organismus gingen bestimmte Eigenschaften verloren. Dieser Organismus hat nicht mehr kombiniert. Es blieb dasselbe. Er würde deswegen sagen, reden wir lieber nicht von Personen, sondern reden wir von Organismen. Aber auch wie Sie sagen, selbst wenn man jetzt nur von Personen redet, würde man dann automatisch, in den meisten Fällen, in der Fazit, sagen, wir übernehmen die Identitätsbedingungen des Organismus für die Person. Also es bleibt dieselbe Person, auch wenn sie nicht mehr so clever ist, auch wenn sie nicht mehr komponieren kann, auch wenn sie dement sind, auch wenn diese Person dement ist, es ist dieselbe Person, dann sagen wir eigentlich implizit, wir richten uns nach ihren Lebensbedingungen, sofern sie noch irgendwie atmen kann oder noch lebendig ist. Aber es gibt natürlich auch Theorien, die sagen, schauen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel, kennen Sie diesen Walter Jens, diesen bekannten Rhetorikprofessor Tübingen, war recht tragisch, weil er ist dement geworden. Und der hat seine Persönlichkeit total verändert. Persönlichkeit, sagen Sie, nicht Person. Der war total verändert. Und es gibt dann Thesen oder Meinungen, die sagen, es ist nicht mehr dieselbe Person. Da ist irgendwas ganz Neues entstanden oder was kaputt zerstört worden. Persönlichkeit zumindest hat sich radikal verändert. Es ist nicht mehr derselbe, wie er davor war. Er ist nicht wieder zu erkennen. Nur äußerlich, aber nicht in der Interaktion. Also sehen Sie, es ist schwierig gerade in solchen Fällen. Ne? Aber man neigt dazu, doch in den meisten Fällen zu sagen, es ist dieselbe Person oder man sagt dann häufig auch, es ist eben derselbe Mensch. Ne?
Aber diese Veränderung, das würde dann ja diesem psychologischen Maßstab entsprechen, wenn Sie sowas einräumen.
Genau, wenn Sie sagen, wir numerisch identisch verschieden, dann würden Sie diesen psychologischen Ansatz annehmen. Wenn Sie jetzt aber sagen würden, es sind halt gewisse Eigenschaften verloren gegangen, dann würden Sie diesen biologischen Ansatz haben. Zeigen Sie sich mit.
Ja, weil ich das auch für Magisen an der Stelle schon gefragt habe, warum der gerade solche Eigenschaften nimmt, ob da irgendeine Strategie dahinter ist, an der Stelle von Weise, also von Eigenschaften wie Weise oder Berühmt oder was jetzt ja nicht unbedingt die Liste wäre, wie wir jetzt zum Beispiel in der zweiten Sitzung ja hatten, mit dem Bruder, Kongress, Menschen hier oder nicht, wo dann halt auch natürlich irgendwie Eigenschaften wie aber Rationalität, freier Wille oder sonst was als
genau.
Genau. Aber ich glaube, es hätte niemand hingeschrieben, der Mensch ist kein Tier, weil er berühmt sein kann.
Genau.
Ja. Das hört sich jetzt gerade so ein bisschen an, als könnte halt eben diese konstitutionellen Eigenschaften, die halt irgendwie beim psychologischen Ansatz für die Person irgendwie da werden, da sehr schnell
genau.
Da extra auf den Weg zu gehen oder als würde er ein bisschen provozieren.
Ja, so sehe ich es auch. Weil Sie sagen richtig, die für den psychologischen Ansatz konstitutiven Eigenschaften, die eben nicht nur Eigenschaften sind, sondern die Identitätsbedingungen mit sich führen. Selbstbewusstsein ist ja für den psychologischen Ansatz nicht nur irgendeine Eigenschaft, sondern Selbstbewusstsein macht Identität aus. Deswegen frage ich mich auch, warum ich jetzt nicht sage, Selbstbewusstsein. Aber das ist doch klar.
Den Begriff einfach nicht verwenden.
Vielleicht
weil er vielleicht irgendwie belastet ist.
Ja, vielleicht. Aber es ist doch klar, dass Famous weiß, dass das Prädikate sind, die nicht auf Tiere zu treffen. Doch, Famous vielleicht und ein bekanntes, berühmtes Tier. Also Famous ist nicht im Sinne der Bekanntheit, bekannte Tiere gibt es. Famous ändert den Menschen, ob die wirklich berühmt sein. Weil berühmt voraussetzt, dass das Tier sich das erarbeitet hat, aufgrund einer Leistung.
Ja, zum Beispiel.
Weiß nicht. Würde man vielleicht sogar sagen, ein Tier, das berühmt wäre, wäre eine Person, würde man sagen. Ein Tier, was es schafft, wirklich berühmt zu sein, das muss eine Person sein. So könnte man dann darauf achten. Oder hier, wie steht es? Forgiven. Being forgiven. Wie verstehen Sie das? Das ist semantisch. Verstehen Sie, dem etwas vergeben wurde? Oder wie verstehen Sie es?
Ich hätte jetzt eher die Vernunft gegen die Moral oder die Empathie gestellt. Also einmal wise als. Ja, vernünftige Eigenschaften und dann noch eine empathische, über die Vernunft hinausgehende zur Ethik.
Genau.
Ja, mögliche.
Genau. Das Schöne ist halt, dass es hier im Englischen being famous, und dann kommt hier das Passiv, das Partizip, das habe ich auch verstanden. Also ich, genau, es passt halt schon rein, wenn man kein Being, dann kann man praktisch Prädikate einsetzen. Und aber auch ein Partizip ins Passiv. Das passt im Englischen, passt das rein. Im Deutschen geht es nicht. Ich bin das und das und das. Ich bin weise, ich bin Philosoph, ich bin vergeben worden. Mir ist es vergeben worden. Aber nicht ich bin vergeben worden. Im Englischen geht es. Und ich würde es auch so interpretieren, dass er sagt, being forgiven heißt Subjekt, oder ja, Subjekt und Objekt, moralische Interaktion könnte das sein. Mögliche Adressat von Vergebung. Und das zitiere ich eben traditionellerweise nicht, klassischerweise. Ich kann ein Tier nicht vergeben. Weil das würde implizieren, dass es Schuld auf sich genommen hätte, dass es einen freien Willen hatte und so weiter. Wenn man das jetzt ausschließt. Ja. So interpretiere ich das. Das heißt, es sind die personalen Prädikate, aber eben nicht die typischsten aus der Liste, die er davor aufgezählt hat. Und das hatte mich auch ein bisschen irritiert. Aber später kommt er nochmal darauf zurück und wird das bekräftigt in dem Sinne, dass personale Prädikate nicht konstitutiv sind, kein eigenes Identitätskriterium mit sich bringen, sondern eben nur ephemär, akzidentell für bestimmte Phasen des Lebens dieses Organismus gelten.
Ist das nicht vielleicht doch ein Klimax? Famous als rein von außen, also und dann kann die Katze ja eben doch famous sein, weil es nicht aus der Katze heraus passieren muss, sie muss halt nur zur gewissen Zeit vor der Kamera sitzen, dann ist sie famous, wenn sie wise ist, kommt es aus ihr raus und forgiven ist dann zwischen Menschen.
Könnte man so sehen, genau. Also, dass man sagt, es steigert sich von bloßer Bekanntheit, famous zugeschrieben,
dann aus sich raus und dann.
Dann im interpersonalen Verbund könnte man so sehen. Ich glaube, er hat sich dabei schon was gedacht, dass er das so anfühlt. Und wir würden sagen, das sind typischerweise die hier, das sind personale Prädikate, wobei wir auch nicht sagen, eine Person ist weise. Es gibt Personen, die sind weise und es gibt Personen, die sind nicht weise, sondern die sind halt intelligent. Also weise zu sein ist nicht irgendwie notwendig für Personalität. Es ist hinreichend. Jeder, der weise ist, ist eine Person, aber es ist nicht notwendig. Es könnte sein, dass wir eine Person haben, die nicht weiß ist. Kein beruflicher Widerspruch, nicht notwendig.
Das finde ich eigentlich ganz toll, weil das irgendwie noch ein Problem löst, was ich persönlich mit dem psychologischen Ansatz an bestimmten Stellen hätte. Und zwar, dass, so wie es dann vorher beschrieben wurde, mit Rationalität oder allgemein mit diesen ganzen Fähigkeiten, die dann wichtig sind, um eine Person, was eine Person ausmacht, doch irgendwie den Kreis von Personen sehr klein geschrieben hätte, und zwar kleiner als der Mensch. Also ja, deutet ja auch viel an, es gibt ja zum Beispiel irgendwie in jedem Krankenhaus findet man irgendwie Menschen oder ja doch irgendwie Menschen, die halt in diesem Personenzustand eben dann nicht zugeschrieben werden oder halt so Borderline-Personen mehr oder weniger sind. Und das würde ich ethisch sehr problematisch finden, zum Beispiel auch in, gegenüber von geistiger Behinderung, wenn ich dann sagen würde, okay, ich brauche irgendeine Form von Second Desires, könnte ich mit geistiger Behinderung Probleme finden, könnte ich mit Kleinkindern wahrscheinlich schon Probleme finden.
Ja.
Wenn ich den Sack voll Süßigkeiten hingebe, dann wird es normalerweise irgendwann nicht zur Entscheidung kommen. Okay, gut, mache ich lieber doch nicht. Das wird es wahrscheinlich reinfressen, das ist zum Schluss Rotz.
Also, ich will das machen. Aber man könnte man wieder kommt, bei Kleinkindern könnte man sagen, sie haben in sich potenziell die Anlage zu Second Order Desires. Lynn Baker nennt das die Remote Capacities. Also es ist schon angelegt in ihnen, es ist nur noch nicht aktual. Wenn wir noch 10 Jahre länger warten, dann wird sich das so hinbekommen, dass das Kind.
Ja, das schreibt das an der Stelle ab, zumindest nicht.
Mhm. Genau.
Das würde ja gar keinen Borderline-Fall nennen, weil dann könnte man auch sagen, okay, ja, die Anlagen können halt solche Personen.
Ja, also ich meine, es ist eine interessante Frage, wie sich Olson zu dieser Extension verhält. Sind alle Menschen Personen? Ist Menschsein hinreichend für Personalität? Ist, koinzidieren die irgendwie sich diese Mengen? Oder ist es so, dass es Menschen gibt, die keine Personen sind? Er würde sagen, darauf kommt es nicht an, es geht nur um Organismen. Dann haben wir aber das Problem, dass halt auch nichtmenschliche Organismen plötzlich auf dieselbe Stufe vielleicht gestellt werden. Ne? Also wenn Personalität oder personale Eigenschaften wie Intelligenz nicht hinreichend für die numerische Identität sind, wenn letztendlich das Ganze auf dem Organismus basiert, darin fundiert ist, dann sind eben andere Organismen essentiell, was die numerische Identität anbelangt, identisch mit Personen. Und dann haben wir eben ethischer Hinsicht Probleme, da die Menschen so eine Sonderstellung zu geben. Aber das sind Punkte, die ja gar nicht berücksichtigen möglich ist. Ne? Aber es gibt eben solche Fälle, wo man sagt, gut, nicht alle Menschen sind Personen, da muss noch was dazukommen. Er würde das, sowas würde, wäre bei ihm nicht möglich nach Identitätskriterien, weil alle Personen wesentlich Menschen sind. Die Identitätsbedingung der Person ist die Identitätsbedingung des Menschen. Und die ist wiederum letztendlich biologisch.
Ja, andersrum? Also, der Mensch ist Person und nicht die Person ist Mensch. Das war der Punkt. Also, dass es ja Personen gibt, die halt eben nicht Menschen sind, oder?
Genau, das ist ja nicht Olsons Position. Das
ja,
ist
ja
nicht
genau.
Olsons Position. Also, ja, so kann man sagen. Richtig. Also, richtig. Es gibt natürlich Personen nach Olson, die nicht menschlicher Natur sind. Aber sie wären, zumindest nach seinem biologischen Ansatz, müssten sie biologischer Natur sein. Ja? Sie müssten biologischer Natur sein. Ja? Er will keinen Animalismus im strengen Sinne eines Speziesismus vertreten. Ja? Dass er sagt, irgendwie, die menschliche Art ist das Entscheidende. Also das hier als Spezialfall des Biologischen. Wir müssen die Personalität reduzieren, was ihre Identitätsbedingungen anbelangt, auf biologische Identität. Und der Mensch ist halt auch eine biologische Identität. Eine von vielen. Und jetzt möchte ich noch zum Schluss, dass wir hier auf diese Frage eingehen, wie wir jetzt genau Organismen verstehen müssen. Vielleicht lesen wir gerade weiter.
Living organisms have a dynamic stability. They retain their characteristic form and structure despite constant and rapid exchange of matter and energy with the surroundings. In this respect, a living thing is analogous to a flame or a fire. At the microscope,
Also vielen Dank. Damit ist gesagt, die Identität eines Organismus ist völlig unabhängig von der Identität der Materie, von der Materie. Der Organismus setzt Materie um. Er besteht im Wandel der Materie. Jetzt sagt er hier, a living thing is analogous to a flame or a fountain. Finden Sie das überzeugend? Ist ein Lebewesen analogisch eine Flamme? Was könnte der Grund sein, dass man das analog zur Flamme sieht? Ja.
Also die Analogie, die ich dabei gesehen habe, ist eben, dass man bei einer Flamme oder einem Fountain halt auch immer jederzeit von einer Flamme spricht, wenn sie da ist, aber wo sie eben die Form verändert, und mal höher, mal niedriger brennt und auch sich, also sie ist auch immer in Bewegung, aber das ändert für uns nichts daran, dass sie eben eine Flamme ist. Mhm.
Richtig?
Ja, seit der 27.28 spricht er sich auch dann schon wieder dagegen aus. An der Stelle, was halt dann auch richtig ist, was dann der große Unterschied zwischen Flamme und Fountain und dem Organismus ja doch irgendwie ist, dass das bei der Flamme oder bei dem Sprinkeln oder den Erlebnis doch irgendwie so ist, dass es von außen kommt, dass das Ganze nicht selbst macht, dass es nicht selbst organisiert ist und nicht selbst gesteuert in dem
Sinne. Genau, richtig. Mhm.
Also ich ziehe es jetzt ein bisschen, also bei der großen Frage kann man ja auch die Flamme als Symbol für diesen Wandel, also diesen Veränderungsprozess, wo ich jetzt nochmal dieses Unabhängige betonen will, von dieser Materie, die sich permanent quasi verändert.
Genau. Genau, völlig richtig. Also alle drei Punkte sind völlig zutreffend. Die Flamme hat eine Art von Identität, man kann sie individuieren. Dann der kritische Punkt, die Flamme hat das nicht in sich, dieses Prinzip. Aber auch richtig, die Flamme setzt Materie um. Die Flamme hält sich aufrecht durch Wandel oder Umwandlung von Materie. Und das ist ähnlich wie beim Organismus. Darin besteht die Analogie. Und er hat hier am Schluss noch ein paar Formalisierungen, die wir uns noch kurz am Schluss führen wollen hier. Dann möchte ich das noch kurz lesen. Das ist eine Definition. Wollen Sie es lesen?
Gewächs ist an einmal at t, ein j exists at t, x is y if and only if the vital functions that y has in t has at t are causally continuous in the appropriate way with so that x has at t.
Vielen Dank. Ja, also, es ist so, x und y als zwei Entitäten sind dann identisch, wenn die Lebensfunktionen zwischen diesen zwei Zeitpunkten kausal kontinuierlich sind. Lebensfunktionen, das ist ein Beispiel. Und das ist noch so ein andere Formalisierung. Zwei Organismen sind dann identisch, wenn das Leben dasselbe ist. Muss man sich fragen, was ist das Leben? Und zum Schluss noch, gibt es eine Person, die zu Zeit T ist, und Y zu Zeitpunkt T Stern, sind beide identisch, dann, wenn sie denselben Körper haben.
Nicht jetzt der Körper, sondern das Ding, das der Körper ist. Mhm. Das ist ja nochmal eine
Richtig.
Reduktion.
Richtig. Also hier, das ist das bodily criterion. Sie sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt die Identitätsbedingungen festzuhalten, vom allgemeinen Tier bis hin zum Leben. Also das scheint mir hier besonders interessant zu sein, dieses Leben, diese Lebensbedingungen. Hier stellt sich die Frage, inwiefern wir Leben individuieren können. Können wir sagen, das ist ein Leben, das ist ein Leben? Oder müssen wir von Leben so sprechen wie von Milch? Es gibt halt Milch als Massenomen, es gibt Leben als Generikum, ist die Frage. In der nächsten Sitzung lesen wir den nächsten Text, den wir uns eigentlich für die heutige Sitzung vorgenommen haben und werden auch noch verstärkt das Verhältnis zur Konstitutionstheorie klären. Ich gebe Ihnen jetzt, ich schicke Ihnen den Text auch nochmal, Sie haben sowieso in der Textsammlung drin. Und wie anfangs gesagt, ich gebe Ihnen dann noch, schicke Ihnen dann noch so ein Quiz mit, mit der Bitte, den Quiz erst am Schluss zu machen. Also es bringt nichts, wenn Sie den Quiz zugleich versuchen und noch nicht sich darauf vorbereitet haben. Der Quiz ist abgestimmt auf den Text, den ich Ihnen zu lesen aufgebe. Okay, dann bis zur nächsten Sitzung.